Weniger perkutane Corona-Intervention. Ja, das wäre doch mal was in diesem Land, das damit sowieso ziemlich überversorgt ist. Wie wäre es denn alternativ mit mehr Herz-CT bei, naja, stabiler KHK, die ja eigentlich chronische KHK heißt im Moment. Was bringen diese CT überhaupt und was hat das alles schon wieder mit Interessenkonflikten und Klientelismus zu tun? Darüber wollen wir heute sprechen und versuchen, Antworten zu liefern. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Doch, ganz gut. Also, der Frühling kommt ja. Bald zumindest.
Oh, der Frühling kommt, ja, es geht noch so ein bisschen auf, bisschen ab. Auf und ab geht's auch in der Medizin, in der Gesundheitspolitik und bei dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und wenn es Ihnen im Moment gut geht, naja, ich frage mal anders, haben Sie sich jemals schon über die AWMF aufgeregt?
Zum Glück haben Sie mich vorher gefragt, wie es mir geht, sonst wäre es ein echt steiler Einstieg gewesen. Also sagen wir mal so, meine Aufgabe ist es ja, darauf zu achten, dass die Interessen der DGAM als eins der AWMF-Mitglieder gewahrt bleiben. Das sind wir unseren Mitgliedern auch schuldig, denn die wenigsten wissen, dass aus deren Beiträgen, das heißt aus den Beiträgen der DGAM-Mitglieder, pro Jahr ein Beitrag von 27.000 Euro an der AWMF fließt. Frage an Sie, Herr Nössler, würden Sie jährlich 27.000 Euro an eine Organisation zahlen, die unangekündigt mit dem Bulldozer durch Ihren Vorgarten fährt?
Wenn ich den Vorgarten kaputt machen wollen würde, dann ja, ansonsten wohl eher nicht. Jetzt haben Sie schon gesagt, eine Organisation, die mit dem Bulldozer durch Ihren Vorgarten fährt und Sie zahlen dafür 27.000 Euro. Sagen wir mal, die Insider, die uns zuhören, ja, die ahnen, worum es geht. Ich hole sie mal kurz alle ab und dann gucken wir mal in den konkreten Anlass. Also das war ein bisschen ja insinuierend. Der Hintergrund dafür ist eine Pressemitteilung der AWMF vom, ich glaube, 26. Februar, also Ende Februar war das. Machen wir wohin, Herr Scherer?
In die Shownotes.
In die Shownotes. Und in dieser Pressemitteilung fordert also die AWMF, also man muss das auch nochmal wissen, die haben 183
Mitgliedsfachgesellschaften.
Genau, also die sollen sie ja alle vereinen. Und in dieser Pressemitteilung forderte die AWMF also, ja, die Reform der Approbationsordnung einfach mal in die Tonne zu treten, zu stoppen. Die Begründung da drin ist, weil diese Reform die Qualität des Medizinstudiums in Teilen reduzieren würde. Und es wurde dann in dieser Pressemitteilung behauptet, dass man zu dieser Erkenntnis gelangt sei, nach, ich zitiere, eingehender und wiederholter Beratung mit den ihr angehörenden Fachgesellschaften. Wie gesagt, 183. Herr Scherer, hat man Sie dazu eingehend und wiederholt in die Beratungen geholt?
Nein, nichts dergleichen. Und wir haben jetzt natürlich selber eine Pressemitteilung gemacht und aber auch nochmal das AWMF-Präsidium angeschrieben und aufgefordert, klarzustellen, dass es sich bei dieser Äußerung der AWMF eben nicht um eine konzentrierte Position der Mitgliedsfachgesellschaften der AWMF handelt. Und wir haben sie aufgefordert, am besten den inhaltlich wie formal völlig inakzeptablen Vorstoß zurückzunehmen.
Okay, das heißt, bei diesem Vorstoß von Ende Februar, da haben sich irgendwelche Partikularinteressen durchgesetzt?
Das kann ich so genau nicht beantworten, aber es riecht zumindest danach. Ich will es mal anders versuchen. Von den 183 medizinischen Fachgesellschaften der AWMF gibt es genau eine, die sich für die wissenschaftlichen Interessen des hausärztlichen Versorgungsbereichs einsetzt, nämlich die DGAM. Da sind natürlich Überstimmungen vorprogrammiert, das kennen wir aus jahrelanger Leitlinienarbeit. Aber hier, wo es wirklich auch um die Stärkung der hausärztlichen Versorgung und des Nachwuchses, des hausärztlichen Nachwuchses in der Reform der Approbationsordnung geht, hier wurden wir nicht mal gefragt.
Mhm. Dann, also jetzt können wir natürlich nicht in die AWMF hineinsprechen. Wir sprechen ja jetzt hier auch gewisserweise über Dritte, die nicht Teil in unserem Podcast sind. Aber wir stellen mal diese Vermutung auf, oder sagen wir es anders, der Herr Nössler stellt mal diese Vermutung auf, dass da ein Partikularinteresse sich durchgesetzt hat, aus welchen Gründen und wegen welcher Taktik auch immer. Das werden wir alles vielleicht später erfahren, wenn wir Glück haben. Am Ende ist das doch aber im Zweifel Klientelismus.
Das ist jetzt natürlich schwierig, darüber zu spekulieren. Wir werden jetzt ins Gespräch gehen müssen. Es ist auf jeden Fall ein Bruch der Zusammenarbeit zwischen DGAM und AWMF. Da muss man sehen, wie man wieder auf einen gemeinsamen Weg kommt. Mhm. Es ist eine Frage der Perspektive, was Klientelismus ist. Auch die Arbeit der DGAM, auch des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, wird oft als Partikularismus wahrgenommen oder als Lobbyismus. Die Sache ist nur, dass dabei immer wieder verkannt wird, dass es sich dabei um eine ganz wesentliche Säule der hausärztlichen Grundversorgung handelt. Mhm. Also nochmal, es gibt 183 Fachgesellschaften in der AWMF und nur eine setzt sich für den hausärztlichen Versorgungsbereich ein.
Dann müssen wir uns aber auch ein bisschen ehrlich machen. Sie haben ja zu Recht unterstellt, naja, natürlich ist die DGAM dafür zuständig, die Interessen der Allgemeinmediziner, Wissenschaftlichen zu vertreten. Der Verband für die Interessen der praktisch tätigen Hausärzte und Hausärzte. Dann, wenn wir uns ehrlich machen, müssen wir aber dann aber auch anerkennen, dass auch die Medizin durch die sie vertretenen Verbände und Gesellschaften natürlich immer auch eine Ansammlung von verschiedenen Partikularinteressen ist. Ne?
Die Medizin und die Gesundheitsversorgung, das Gesundheitssystem insgesamt ist eine Ansammlung von Körperschaften und Interessensvertretungen. Das ist historisch so gewachsen, das hat viele Vorteile, aber natürlich auch Nachteile. Mhm.
Aber jetzt auch nochmal Hand aufs Herz, raubt man mit diesem Eingeständnis, das ja eigentlich ja so mal völlig legitim ist, dass wir alle unsere Interessen haben und in der Demokratie bringt man diese Interessen zusammen und verhandelt sie dann so weit, so einfach die Theorie, aber raubt man da nicht im Zweifel auch der ein oder anderen passionierten Erstsemesterin so ein bisschen auch das hohe, hehre Ideal der Medizin?
Die Studierenden, die ich persönlich kenne, nehmen das relativ unaufgeregt auf. Die kriegen das auch relativ früh mit. Einige von den Studierenden sind auch in der DGAM oder in anderen Fachgesellschaften oder im BVMD, in der Bundesvertretung der Medizinstudierenden Deutschlands oder in der Fachschaft an ihrer eigenen Fakultät. Die Fachschaft entsendet auch immer Angehörige in die Gremien der medizinischen Fakultät, zum Beispiel in den Fakultätsrat. Mein Eindruck ist, die werden da entsprechend mitsozialisiert und kriegen das einfach relativ früh schon mit.
Ja, die BVMD ist ja auch hochpolitisch unterwegs, macht ja selbst auch eine Menge Politikberatung und an der Stelle, das kann man ja auch nochmal erwähnen, zu diesem Thema, wo wir jetzt ein, zwei Mal einen Punkt machen, das wird uns wahrscheinlich noch an anderer Stelle beschäftigen, kann man ja auch sagen, die BVMD hat ja auch dazugelernt. Die war ja anfangs nicht ganz begeistert von dieser Reform vor vielen Jahren und hat sich dann ja jetzt in der vorletzten Woche dann doch an die Seite der Kinderärzte und der Hausärztinnen und Hausärzte der beiden Verbände gestellt und die AWMF ja auch kritisiert für diesen Vorstoß. Also das kann man ja an der Stelle auch mal zur Kenntnis nehmen. Herr Scherer nickt und jetzt kommen wir aber zu unserem eigentlichen Thema, weil das mit der AWMF, das mussten wir jetzt einfach mal so ein bisschen reinbringen.
Wir müssen das Nicken auch irgendwie in die Shownotes packen.
Okay, wir versuchen irgendwie dieses Nicken in die Shownotes zu kriegen. Herr Scherer, das eine Thema hat mit dem anderen ja irgendwie was zu tun. Wir wollen heute über was Kardiologisches sprechen, weil da steht eine Änderung an in der ambulanten Versorgung. Ich hatte es schon eingangs gesagt, Herz-CT und natürlich hat beide Themen haben was mit Interessen zu tun. Ich versuche mich mal ein bisschen anders zu nähern, nämlich nochmal von diesen Partikularinteressen, die miteinander in einen Aushandlungsprozess zu treten haben, auch in der Medizin, auch in der wissenschaftlichen Medizin. Wie oft sitzen Sie denn so mit Kolleginnen und Kollegen aus der Kardiologie beisammen in einem offenen und konstruktiven Austausch?
Sehr oft, und das sind gute Kontakte. Man trinkt dann auch mal ein Bier zusammen. Man muss da auch zwei Sachen unbedingt voneinander trennen. Das handelt sich hier, ich habe das, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal gesagt, um ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die ihren Job machen, so gut wie möglich. Man kann sich auf wissenschaftspolitischer Ebene dann auch mal kontrovers begegnen. Aber wichtig ist, dass man das dann eben nicht ins Persönliche überschlagen lässt und deshalb gibt es da auch gute persönliche Kontakte.
Also man muss das Fachliche von dem Persönlichen vielleicht auch immer lernen zu trennen. Und jetzt wissen wir ja, ich glaube, wir haben über dieses Thema in dem Lipid-Podcast gesprochen, wo es um diese LDL-Massentestung ging. Ich glaube, da war das auch Thema, Herr Scherer. Es gibt ja nun, das wissen die Leute, die sich mit der DGAM beschäftigen, durchaus auch Kritik seitens der DGAM an dem Vorgehen der Kardiologen, ob DGK oder ESC. Da gibt es immer auch die Kritik über mutmaßliche und auch erwiesene Interessenkonflikte. Was mich dabei oftmals so als Beobachter ja interessiert, was mir durch den Kopf geht, ist bei diesen Konflikten, auch bei wissenschaftlichen Konflikten, wenn man streitet, was richtig, was falsch ist, was zu tun wäre, was nicht, dass man immer wieder diesen Eindruck hat, am Ende geht es ja auch um eine gewisse Deutungshoheit, vielleicht auch sogar eine Versorgungshoheit, wenn sich eine Sichtweise durchsetzt. In einer Versorgungssituation kann das ja letztlich auch bedeuten, dass es Einfluss auf mein Honorar hat, auf die Bedeutung meines Fachs, auf Weiterbildungschancen, oder?
Ja, das ist so. Das ist auch oft eine Frage der Perspektive und jeder ist von seiner eigenen Arbeit natürlich erstmal besonders überzeugt. Das liegt an der Brille, die man aufhat. Man ist dann auch in seiner eigenen Wissenschaftsbubble drin und da gibt es selbst affirmative Mechanismen, die dann greifen. Aber klar, wenn es um die Diskussion von Aufgaben und abrechenbaren Leistungen kommt und dann über die Evidenz dieser abrechenbaren Leistungen, dann liegt es in der Natur der Sache, dass man das auch erstmal verteidigt. Und die DGAM, die stößt dann auch nicht selten auf Reaktanz, weil sie als eine Gruppierung wahrgenommen wird, die dann anderen Kolleginnen und Kollegen das Werkzeug aus der Hand nehmen möchte.
Es gab bei DocCheck einen Bericht über ein völlig anderes Thema und da stand drüber die Nörgler von der DGAM. Kennen Sie diese Überschrift?
Die Nihilisten, ja, die Nihilisten von der DGAM, genau.
Genau.
NihilistInnen.
Innen, genau.
Ja.
Vielleicht verlinken wir das auch mal, da ging es um ein anderes Thema, aber ja, okay, die Reaktanz und die Kritiker. Kommen wir auf unser konkretes Thema, Herz-CT bzw. Computertomographie, Koronarangiographie ist ja schon seit etlichen Jahren im Gespräch, ist ja auch Teil der nationalen Versorgungsleitlinie. Kommen wir jetzt gleich mal auf den Beschluss. Waren die Gespräche zwischen ja, Allgemeinmedizin und Kardiologie, was das Thema betrifft, nämlich Herz-CT zur Abklärung eines Verdachts auf stabile, bei stabiler KHK, waren die Gespräche da ja auch so, wie Sie es eben geschildert haben, dass es da vielleicht auch um Versorgungshoheit geht?
Ja, in dem Thema ist natürlich viel Musik drin, weil es hier um Versorgungshoheiten geht, um Versorgungswege geht und letztlich auch um die Zukunft der Katheterindustrie.
Ja.
Und es wird hier die Möglichkeit eröffnet, dass völlig neue Versorgungswege beschritten werden, dass eine KHK-Abklärung eben nicht zwangsläufig über das Katheterlabor erfolgen muss.
Also, da sind Interessen im Spiel, ganz erhebliche, auf verschiedenen Ebenen, über die werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs sprechen. Herr Scherer, ich würde kurz mal abräumen, warum wir heute über Herz-CT sprechen. Da gibt es nämlich einen Beschluss und dann arbeiten wir das mal der Reihe nach ab, nämlich Evidenz, Kritik und so ein bisschen, wie wir das in der Praxis dann zu betrachten haben. Ich versuche es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also wir reden über die CCTA, die Computertomographie, Koronarangiographie. Am 18. Januar hat der GBA beschlossen, dass dieses Verfahren, diese Methode zur Abklärung eines Verdachts eben auf eine chronische KHK in die ambulante Erstattung aufgenommen werden soll. Und zwar, jetzt wichtig, nur bei jenen, wo die Vortestwahrscheinlichkeit zwischen 15% und 50% liegt, also intermediäres Risiko, genauso wie es in der NVL-KHK drin steht, machen wir auch in die Shownotes alles rein. Es sollen nur erfahrene Radiologinnen durchführen dürfen. Die müssen eine Mindestfallzahl nachweisen können und eine anschließende invasive Angiographie soll nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn es a. persistierende, stenosierende KHK gibt mit einer klaren Entscheidung für eine Revaskularisation, b. wenn die CCTA nicht auswertbar ist, beispielsweise wenn da eine Menge Kalk drin ist oder wenn es auch Kontraindikationen für funktionelle Tests gibt und c. natürlich bei einer akuten Verschlechterung bis hin zu einem ACS. So, jetzt wichtig, Beschluss ist noch nicht in Kraft getreten. Der muss noch veröffentlicht werden im Bundesanzeiger und die EBM-Leistung gibt es natürlich auch noch nicht. Die müssen dann auch erst noch erarbeitet werden. Aber es ändert sich was in der Zukunft. Die Leute sollen also nicht mehr auf einen Katheterplatz geschickt werden, über die wir gerade gesprochen haben, sondern zu einem Herz-CT. Was sagt Martin Scherer zu diesem Beschluss?
Martin Scherer oder in dem Fall die DGAM insgesamt sieht natürlich die Möglichkeit, dass mit dem Kardio-CT eine Optionen geschaffen wird, dass die hausärztliche Versorgungsebene die wichtigen Entscheidungen trifft. Entscheidend ist die Beurteilung der Vortestwahrscheinlichkeit, die überwiegend eben anhand der Anamnese und der körperlichen Untersuchung zu treffen ist. Und das ist auch immer so ein, wie soll ich sagen, ein Perspektivenproblem mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Maximal- oder Supramaximalversorgung. Die fühlen sich oft ganz unwohl damit, wenn eine wichtige Entscheidung allein anhand der Anamnese und der körperlichen Untersuchung getroffen wird. Aber wir haben mit dem Marburger Herzscore natürlich ein gut evaluiertes Instrument an der Hand. Und hier haben dann Hausärztinnen und Hausärzte eine große Verantwortung, nämlich die Auswahl geeigneter Patientinnen, nur die eben mit mittlerer KHK-Wahrscheinlichkeit zum CT zu schicken. Mhm. Und wir werden natürlich darauf achten müssen, dass Hausärztinnen ihre Patientinnen nach dem CT in der radiologischen Praxis so kompetent und überzeugend beraten, dass ein kardiologischer Input auch nur dann erforderlich sein wird, wenn es auch angezeigt ist.
Da haben Sie schon quasi einen potenziellen, da haben Sie schon einen ganz veritablen Konflikt jetzt angesprochen zwischen den zwei Fachgebieten, nämlich wer hat die Deutungshoheit auch in der Versorgungssteuerung. Ich würde sagen, Herr Scherer, wollen wir erstmal in die Evidenz für die CCTA hineinschauen und dann am Ende nochmal das Thema Vortestwahrscheinlichkeit besprechen?
Gerne.
Gut, weil Sie haben nämlich, und das wären, glaube ich, das wären lange Shownotes dieses Mal werden, Sie haben etliches an Literatur mitgebracht. Und das darf ich ja hier auch mal so off the records, nee, das ist ja nicht off the records, es ist hier quasi Backstage.
Wir sind ja on the
records. Wir sind on the records, ja, genau so. Also Backstage-Einblicke, damit haben Sie mich ganz schön gequält und auf Trab gehalten mit dem Berg an Papier. Gucken wir mal in die erste Arbeit rein. Schauen wir uns die Methode an und dann gibt es eine nicht ganz kleine Studie, die die gut informierten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich kennen. Das ist eine europäische Studie, die Discharge-Studie, multinational, multizentrisch, wirklich nicht klein. Und da gibt es eine Publikation aus dem New England Journal, die sie mitgebracht haben, wo man sehen kann, da gibt es auch etliche Ereignisse, dass wenn man diese CT-Strategie mit der invasiven vergleicht, dass es dadurch nicht zu mehr kardiovaskulären Ereignissen kommt, also beispielsweise übersehene Infarkte etc., sondern numerisch sogar etwas weniger. Und man kann, und das ist natürlich völlig erwartbar, sehen, dass es deutlich weniger periprozedurale Major-Komplikationen gibt. Wenn Sie mit uns mal ein bisschen tiefer in diese Arbeit hineingehen, Herr Scherer, was teilt uns diese Discharge-Auswertung mit?
Vielleicht müssen wir dann nochmal verdeutlichen, um die CCTA-Forschungslandschaft zu verstehen, dass es hier unterschiedliche Vergleiche gibt.
Ja.
Es gibt einmal den Vergleich zwischen Coronar-CT, Coronarangiographie, also CCTA und dem invasiven Verfahren des Herzkatheters. Das ist schon mal ein Vergleich.
Genau.
Dann gibt es eine ganze Sammlung von Studien, die sich einem anderen Vergleich widmen, nämlich der CCTA und funktionellen Verfahren. Ja. Das ist die Myokardszindigraphie, Stressechokardiographie und so weiter. Sie sprechen jetzt den Vergleich Herzkatheter-CCTA an. Da gibt es vier wichtige Studien. Da geht es um den Endpunkt Schlaganfall. Mhm. Und hier ist die CCTA mittelfristig dem Herzkatheter überlegen. Im Sinne eines Nutzenbeleges. Und bei diesen vier Studien spielt die Discharge-Studie eine absolut dominante Rolle. Die Patientinnen und Patienten, die dort eingeschlossen wurden, die wurden, so wie es auch im DGAM-Sinne ist, größtenteils ambulant von hausärztlichen Praxen überwiesen und danach dann randomisiert in CCTA oder invasive Koronarangiographie. Neben der Reduktion des Schlaganfalls zeigt sich da eine signifikante Reduktion von relevanten prozeduralen Komplikationen, wenn man eben die CCTA nutzt. Also das sind die Komplikationen, die man bei invasiven Verfahren hat, Blutungen und so weiter, um einen Faktor 4 natürlich reduziert. Aber das dürfte auch nicht wundern, wenn man ein bildgebendes, nicht-invasives Verfahren mit einem invasiven Verfahren im Vergleich davon ist erstmal auszugehen, aber wichtig ist eben, dass es auf der Seite des Nutzens und des klinisch relevanten Endpunkts, dass sich da in der Discharge-Studie die CCTA gut geschlagen hat.
Wenn man das nochmal in Zahlen ausdrückt, bei dem, also primärer Endpunkt hier war ja, waren die Ereignisse, ne, die kardiovaskulären Ereignisse, was Sie gerade angesprochen haben, Schlaganfall zum Beispiel, und die Major-Komplikation, das war sekundärer Endpunkt. Und wenn man hier genau reinschaut, bei den Schlaganfällen, das ist schon echt auffällig, ne? Das waren in der CT-Gruppe waren das 10 Ereignisse und in der invasiven Corona-Angiografie-Gruppe war es doppelt so viel, 20. Also da wurden effektiv, das waren knapp 4000 Patienten insgesamt, da wurden effektiv 10 Schlaganfälle verhindert. Es gibt dann tatsächlich, also wir reden ja hier über einen Beschluss, Herr Scherer, vom gemeinsamen Bundesausschuss, und der GBA macht in guter Tradition, bevor er solche Beschlüsse macht, immer was? Er befragt das IQWiG und sagt, liefer mir mal Daten. Es gibt einen Abschlussbericht dazu, den packen wir auch in die Shownotes rein zu dieser Methodenbewertung. Das ist eine wunderbare Lektüre zum Einschlafen, schlappe 200 Seiten. Und wenn man da reinguckt, dann soll ab der Hälfte ist das wunderbunt voll mit Forest-Plots zu verschiedenen Endpunkten. Schlaganfall haben Sie angesprochen, Myokardinfarkt natürlich, wo dann ja die Odds-Ratios aus diesen verschiedenen Studien, da gibt es auch sehr viele mehr, Sie haben 4 Arbeiten angesprochen, aufgetragen sind. Was mich so ein bisschen irritiert hat dabei, das IQWiG teilt ja Ihre Bewertung und die von der DGAM völlig. Was mich so ein bisschen irritiert hat bei diesen Forest-Plots ist, dass diese Bereiche doch sehr oft gut über 1 drüber schwanken. Also das obere Konfidenzintervall. Und wenn ich jetzt mal an das Scherische Evidenz-Barbecue, so nannte es mal ein Hörer, denke, dann hat man dann ein bisschen Fragezeichen im Kopf, oder? Also so hoch klar ist das dann irgendwie nicht, oder?
Ein kleiner Exkurs im Forest-Plot lesen an der Stelle. Oder Sie würden vielleicht sagen, Praxispointer Forest-Plot. Also in einem Forest-Plot möchte ich natürlich keine Konfidenzintervalle, die die Mittellinie schneiden, also die 1 in dem Fall. Genau. Ja. Und dann in den Forest-Plots haben wir oft sehr kleine Effektschätzer mit langen Konfidenzintervallen, die dann über den Null-Effekt hinausgehen. Mhm. Ja. Da haben Sie schon recht, aber man muss auch hier nochmal vielleicht auf die Bedeutung der Einzelstudien verweisen, denn Sie haben ja dann auch hochkarätige Studien da drin, wie zum Beispiel in dem einen Fall die Discharge-Studie.
Genau.
Die dann auch
ganz knapp an der Mittelachse ist. Ganz knapp.
Richtig, genau. Und ich habe eben schon einmal auf die Unterscheidung der Vergleiche hingewiesen. Mhm. Also Discharge, CCTA und Corona-Angiografie. Und dann gibt es aber noch den anderen Vergleich. CCTA, funktionelle Verfahren, das ist die Stress-Echokardiographie und Myokard-Szintigraphie. Und da gibt es 11 Studien, die in diesem Bericht ausgewertet worden sind. Ja, also auch hier ist die CCTA mittel- und langfristig den funktionellen Verfahren überlegen. Mhm. Da gibt es auch eine dominierende Studie, das ist die Scott-Hart-Studie. Und dort wurden immerhin 4.150 Patientinnen und Patienten eingeschlossen, die auch vom hausärztlichen Setting aus an sogenannte Rapid Access Chest Pain Clinics überwiesen worden sind.
Ja.
Und die wiesen ein hohes Risiko für eine KHK auf. Das ist ein wesentlich höheres als das in der Primärversorgung in Deutschland. Und da sind wir schon wieder bei einem wichtigen Punkt, den Sie bestimmt noch irgendwann ansprechen werden, nämlich dem der Vortestwahrscheinlichkeit, aber ich will ihn da nicht vorgreifen.
Habe ich mir fürs Ende aufgehoben, damit wir noch ein bisschen praktisch werden, dass wir, weil, also war jetzt so meine Idee, dass wir die Vortestwahrscheinlichkeit und die Frage, wie komme ich gut drauf, wie erhöhe ich sie in Anführungszeichen, so als Praxispointer, Rausschmeißer, Take-Home-Message mitnehmen. Ja?
Gerne.
Gut, gucken wir noch mal ein bisschen, also Scott Hart geht natürlich auch in die Shownotes rein, klingt ein bisschen schottisch, ich habe gerade Scottish Eggs irgendwie vor mir. Wir wollen ein bisschen reinschauen in den Nutzen, was die CCTA kann. Also wir haben schon gelernt, okay, weniger Schlaganfälle kriege ich hin, natürlich weniger Major-Komplikationen sowieso. Es gibt eine Arbeit, die findet man auch in dem IQWiG-Vorbericht, die haben sie mir auch übergeschickt, das ist die Catman Study, an der Charité angesiedelt. Und die haben eine Publikation gemacht, die, wenn der Nössler kann ja keine Studien lesen, aber der findet die Bilder immer so nett. Und da gibt es eine Grafik drin. Wenn man sich die anschaut, dann kommt man eigentlich ganz krass gerechnet zu dem Punkt, dass man eigentlich theoretisch auf 80% der PCI in einem überversorgten Land verzichten kann.
Und das ist ja unsere Hoffnung und auch unsere Hypothese,
ja,
dass die dass der Herzkatheter ein diagnostisches Ritual ist, eine Art Initiationsritus, den ein Mensch zum Beginn seines Daseins als KHK-Patient zu durchlaufen hat.
So ist es heute.
Das ist der Stand heute.
Der Katheter als Initiationsritus.
Richtig. Und das ist eben die Idee hinter diesem ganzen neuartigen Verfahren, dass man durch eine gute Vorselektion eben mit Hilfe der Anamnese und der körperlichen Untersuchung die Vortestwahrscheinlichkeit erhöht. Mhm. Dafür haben wir den Marburger Herzscore, damit haben wir ein gutes Instrument in der Hand. Jetzt greife ich ihn doch schon ein bisschen vor.
Kein Problem.
Und die Erhöhung der Vortestwahrscheinlichkeit ist auch der Knackpunkt, an dem sich dann auch innerhalb der AWMF-Mitgliedsfachgesellschaften, um wieder die Brücke zum Anfang zu schlagen, viele Diskussionen verhaken. Also seit Jahren versuchen wir eigentlich deutlich zu machen, dass die diagnostische Aussagekraft eines Tests von der Prävalenz der gesuchten Erkrankung in der betreffenden Stichprobe abhängt. Was steht dahinter, Herr Nössler?
Thomas Bayes?
Zum Beispiel, genau. Das.
wer noch?
Ja, das ist das Bayes-Theorem.
Genau, das Bayes-Theorem. Bleiben wir kurz bei diesen Auswirkungen. Also die Idee ist ja, dass man von diesem Initiationsritus wegkommt. Wir wissen, dass wir Weltmeister sind bei PCI in Deutschland und trotzdem beispielsweise gibt es Zahlen von der OECD, dass die 30-Tages-Mortalität nach Eingriff, da sind wir miserabel. Das heißt, wir haben eine radikale Überversorgung, die eigentlich null Benefit hat, im Gegenteil eher schädlich ist. Und die Idee ist ja, das wurde auch im GBA diskutiert seinerzeit, dass wir da wegkommen durch die Herz-CT. Und es wurde aber auch eine Befürchtung damals geäußert, dass es eigentlich nur zu einer Mengenausweitung bei den Herz-CT kommt, die ja im Zweifel auch erstmal Strahlung sind. Das kommt ja auch dazu, es kostet auch Geld, es bindet Ressource, ohne dass die Zahl der PCI dadurch reduziert wird. Und es gibt ja jetzt eine Evaluation dann für 3 Jahre. Man will sich das engmaschig anschauen, hat Josef Hecken versprochen, macht er vielleicht sogar persönlich. Und dass dieses Risiko tatsächlich gar nicht so richtig von der Hand zu weisen ist, das können wir in Dänemark sehen. Da gibt es eine Arbeit, die sie mitgebracht haben. Die haben das 2009 eingeführt und da piekt das voll nach oben, die Zahl der Herz-CT, während im gleichen Zeitraum die Zahl der PCI komplett konstant geblieben ist. Ist das der Beweis, dass diese Befürchtung eintreten wird oder muss man es eigentlich anders sehen und sagen, nee, die Dänen sind eigentlich ganz klug und die haben sowieso schon immer nur die PCI gemacht, die sowieso notwendig gewesen wären?
Das ist der Beweis dafür, dass wir es eben etwas anders machen müssen als die Dänen. Mhm. Bei den Dänen war das Herz-CT in der Hand der kardiologischen Kolleginnen und Kollegen. Die hatten die Indikationsstellung in der Hand und auch die Freiheit, dann die Folgeaktion zu initiieren. Mhm. Und sie wissen, wie das ist, wenn man CCTAs im Niedrigprävalenzbereich macht. Da findet man dann irgendwelche Kleinigkeiten an der Gefäßwand und sagt, naja, da machen wir jetzt doch mal lieber einen Herzkatheter. Ja. Das müssten wir eben durch eine andere Prozesskette entsprechend besser machen. Mhm. Zu sagen, okay, körperliche Untersuchung, Anamnese im hausärztlichen Bereich, die ganzen Niedrigprävalenzmenschen, die kriegen gar nicht erst ein CCTA. Wir haben unsere Instrumente dafür in der Hand, erhöhen die Vortestwahrscheinlichkeit und machen es eben besser als die Dänen. Punkt.
Okay, also im Prinzip auch eine Art Lesson learned, diese Arbeit.
Würde ich sagen, ja.
Jetzt gibt es eine Arbeit aus dem UK, die haben sie mitgebracht. Die sieht in Teilen eigentlich total ähnlich aus. Wenn ich das richtig sehe, haben die da eine NICE-Empfehlung geändert. 2017 wurde dort die einschlägige NICE-Guideline verändert, wo das quasi eingeführt wurde. Davor ging das schon ein bisschen hoch mit den CCTA und dann halt richtig. Dann knickte es so ein bisschen bei den invasiven Koronarangiografien ab. Was da aber tatsächlich spannend ist, das ist eine, jetzt kriege ich gar nicht ganz genau zusammen, was das für eine Korrelationskurve ist, Kendall-Tau, wo man eine starke Korrelation in Anführungszeichen gefunden hat mit dem Anstieg der Zahl der CCTA und der Abnahme der kardiovaskulären 12-Monats-Mortalität. Hat sie diese Grafik auch ein bisschen beeindruckt? Also wir reden da von MACE, ne? Major kardiovaskuläre Ereignisse, oder bin ich da völlig falsch abgebogen bei dieser Grafik?
Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist ein Befund, der in die richtige Richtung weist, ja, und dass eben Stent-Implantationen eben auch ein Risiko darstellen und einen erheblichen Eingriff ins Gerinnungssystem. Da muss man dann Plättchenhämmer nehmen.
Genau. Da muss man ja, also umgedreht müsste man ja sagen, die heutige Strategie oder die Strategie bislang ist eigentlich eher gefährlich. So, das wäre doch dadurch belegt.
Das wäre der Umkehrschluss. Hm.
So, jetzt drehen wir die Kritik mal um. Also, wir nehmen alle mal zur Kenntnis, über das, was wir reden, Wissenschaft ist nicht frei von Interessen. Kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Und zwar diese Befunde und das Risiko, dass wir jetzt künftig mehr CT machen, und zwar erheblich viel mehr CT, Cardio-CT, die PCI aber nicht abnimmt, das gibt ja im Zweifel auch Kritiknahrung. Und über diese Kritik wurde ja diskutiert. Was ich interessant finde an der Stelle ist, dass diese Kritik, diese Warnung vor Überdiagnostik jetzt auf einmal an einer Stelle, an einer unerwarteten Stelle aufploppt, nämlich bei den Kardiologen. Die haben tatsächlich nach dem GWA-Beschluss kritisiert, dass die alleinige Indikationsstellung, wenn man sie den HausärztInnen überlässt und dann direkt die Durchführung eben nur von Radiologen dazu führt, zu, ich zitiere, unnötiger Folgediagnostik. Herr Scherer, jetzt haben wir zwar ein Problem. Wer ist denn jetzt hier das Bollwerk gegen Überversorgung? Die Allgemeinmediziner oder die Kardiologen?
Na, hinter solchen Äußerungen stehen natürlich Interessenskonstellationen. Und dahinter stehen auch diagnostische Traditionen, auch ja, Verliebtheiten in altgediente Prozesse. Die NVL, die Nationale Versorgungsleitlinie, spricht eine klare Sprache. Also da wird die Indikationsstellung anhand der Anamnese und der körperlichen Untersuchung empfohlen. Und ich habe Ihnen das eben schon gesagt, da fühlen sich Angehörige der Maximal- oder der Supramaximalversorgung unwohl. Aber ich würde darauf vertrauen, dass die Datenlage, die ja auch darauf basiert, dass an die Indikationsstellung im hausärztlichen Bereich gebahnt wird. Ich würde darauf vertrauen, dass die Hausärztinnen und Hausärzten wirklich die Expertinnen sind im Umgang mit Patientinnen im Niedrigprävalenzbereich.
Mögen die Supramaximalspezialisten die NVL nicht?
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das hat auch etwas mit dem Setting eines Universitätsklinikums zu tun. Versuchen Sie mal aus einem Universitätsklinikum herauszukommen oder wieder entlassen zu werden, ohne dass da mindestens eine technische Untersuchung stattgefunden hat. Also das hat, glaube ich, auch etwas mit medizinisch weltanschaulichen Dingen zu tun.
Ja, logisch.
Anamnese und körperliche Untersuchung im 21. Jahrhundert, das kann ja wohl nicht sein. Das ist doch Barfußmedizin, oder? Aber ich glaube, das sind einfach die unterschiedlichen Brillen, die unterschiedlichen Perspektiven, die es da gibt. Man muss da einfach im Austausch bleiben. Das geht auch nicht darum, wer der bessere Arzt, die bessere Ärztin ist oder wer jetzt hier Recht hat.
Ja.
Aber das ist das, was die NVL sagt. Anamnese und körperliche Untersuchung.
Gut, ist soweit dann ja auch klar, in einem Supramaximalversorgergebiet erlebe ich supramaximal hohe Mortalität und dann sehe ich natürlich immer die gravierendsten Fälle, logisch. Die will ich natürlich rausfischen. Es gab im Vorfeld des GBA-Beschlusses, Sie haben es schon angedeutet, durchaus Diskussion, so nenne ich es mal. Auch Streit gehört zur Sache dazu. Und Sie haben schon gesagt, naja, natürlich wäre es aus Sicht der Kardiologen wünschenswert, dass das über Kardiologen läuft, die dann in die Radiologie überweisen, kann man nachvollziehen. Und ich erinnere mich, die Patientenvertretung, die war ein bisschen, wenn ich mich an das Plenum erinnere, ja, not amused, weil die irgendwie so gar nicht richtig involviert worden sein sollen, sagten sie jedenfalls. Die brachten aber eine Idee rein, nämlich ob es nicht sinnvoll wäre, obligate Fallkonferenzen einzuführen. Das war wohl deren Wunsch damals. Hat sich dann jetzt nicht durchgesetzt, ist nicht Teil dieses Beschlusses. Wären solche Fallkonferenzen, also interdisziplinär, Hausärztin, Kardiologin, Radiologin, wäre das nicht eigentlich eine gescheite Sache oder anders gefragt, findet das nicht eh statt im Zweifel?
Das bei jeder Patientin zu machen, das wäre sicher zu viel des Guten. Also die Ersteinschätzung gehört in die Praxis. Wir haben in der Hausarztpraxis viele Niedrigrisikopatienten, bei jedem eine Fallkonferenz zu machen, das wäre absolut übertrieben. Das würde man auch gar nicht schaffen. Mhm. Ja, für ausgewählte Patientinnen und Patienten kann man das sicher überlegen.
Gut, und dann macht man einfach ein kollegiales Konsil, ruft mal an, bam, und ja. So. Herr Scherer, ich habe eine krasse Idee.
Bitte.
Sollen wir über Vortestwahrscheinlichkeiten sprechen?
Huch, ja. Ich habe fast das Gefühl, wir hätten das schon getan, aber gerne.
Nochmal kurz, vielleicht auch so ein bisschen, damit nicht nur der Streit hängen bleibt zwischen verschiedenen Fachgebieten, sondern damit man für die Praxis was mitnehmen kann. Wir erinnern nochmal, CCTA soll zum Einsatz kommen bei einer Vortestwahrscheinlichkeit ab 15% bis einschließlich 50%. Über 50% ist die Sache wahrscheinlich richtig klar, Richtung Katheterlabor. Reden wir nochmal über den Marburger Herzscore. Das ist ja jetzt nichts, was Ihre kardiologischen Kolleginnen selbst anwenden würden. Das ist eine hausärztliche Nummer. Gehen wir nochmal einerseits darauf ein, wie erhöhe ich die Vortestwahrscheinlichkeit? Denn es gibt eine Arbeit, die Sie mitgebracht haben, eine Meta-Analyse von 2019, in der man eben ziemlich gut sehen kann, wie sich die negative und die positive Post-Test-Wahrscheinlichkeit verändern. Und das ist genau dieser intermediäre Bereich. Also wie schafft man es in der Praxis, dass man idealerweise diese 15-50% Menschen herausfischt?
Ja, das spielen natürlich einmal die 5 Kriterien oder die 5 Items des Marburger Herzscores eine wichtige Rolle. In der NVL-Brustschmerz oder KHK wurden dann auch noch zusätzliche Kriterien mit benannt. Das ist eine Hilfe und eine Orientierung. Aber es handelt sich natürlich auch immer um die klinische individuelle Einschätzung durch Anamnese und körperliche Untersuchung. Also man kriegt die Erhöhung der Vortestwahrscheinlichkeit, die kriegt man durch die klassische Anamnese hin. Mhm. Familiäre Historie, Familienanamnese, die Risikofaktoren, die Items des Marburger Herzscores. Mhm. Und das ist eigentlich die Denke, die hinter dieser Arbeit, die Sie da zitiert haben, steckt. Mhm.
Ist das auch Werbung in die Kardiologie hinein, diesen Score vielleicht intensiver anzuwenden?
Na, Sie haben es eben selber gemacht. Für welches Setting ist der gedacht, der Marburger Herzscore? Das ist fürs hausärztliche Setting gedacht, um einen Eindruck zu kriegen, wie groß ist die KHK-Wahrscheinlichkeit, klein, mittel, groß. Wenn dann anhand einer guten Anamnese und körperlichen Untersuchung eine diagnostische Kette gebahnt ist, dann hat der Marburger Herzscore seine Schuldigkeit getan. Und wenn jemand bei der Kardiologin sitzt oder beim Kardiologen, dann muss das eigentlich heißen, der hat im Marburger Herzscore bereits mittel oder hoch gescored. Es hat dann eigentlich keinen Sinn, den in dem Setting dann nochmal anzuwenden, weil ja da eigentlich nur die sitzen sollen, die entsprechendes mittleres oder hohes Risiko haben.
Nochmal ganz schnell zusammengefasst, die meisten werden das eh drauf haben in der Praxis. Herr Scherer, Marburger Herzscore arbeitet ja mit Punkten. Mhm. Und die NVL empfiehlt ja die CCTA eben bei einer Vortestwahrscheinlichkeit zwischen 15-50%. Nochmal vielleicht von Ihnen kurz in einem Satz, wann habe ich laut Marburger Herzscore ein intermediäres Risiko?
Also vielleicht, Herr Nössler, darf ich Ihnen nochmal die 5 Kriterien, ich weiß, Sie wissen die und viele Kolleginnen und Kollegen wissen sie auch.
Erinnerung kann nicht schaden.
Erst nochmal die 5 Kriterien des Marburger Herzscores. Für jedes Kriterium gibt es einen Punkt. Also höheres Alter, Männer ab 55, Frauen ab 65, das wäre schon mal ein Punkt. Vermutet der Patient selber eine Herzkrankheit als Ursache, das wäre auch nochmal ein Punkt. Sind die Schmerzen abhängig von körperlicher Belastung, das wäre ein Punkt. Sind die Schmerzen durch Palpation reproduzierbar? Da gibt es
Punktabzug.
Da gäbe es dann Punktabzug, richtig. Nee, beziehungsweise, kein Punktabzug, aber 0 Punkte, genau. Wenn sie reproduzierbar sind. Ja. Und ist bereits eine vaskuläre Erkrankung bekannt, das wäre auch ein Punkt. Ja. Das heißt, wenn ein Mensch als Mann über 55 ist, als Frau über 65 ist, selber eine Herzkrankheit vermutet, die Schmerzen abhängig sind von körperlicher Belastung, sie nicht durch Palpation reproduzierbar sind, eine vaskuläre Erkrankung bekannt ist, dann hätte der Mensch 5 Punkte. Bei 0 bis 1 Punkt ist die Wahrscheinlichkeit der KHK sehr gering, bei 2 Punkten gering, bei 3 Punkten mittel und bei 4 und 5 Punkten hoch. Und beim mittleren Risiko liegt die Wahrscheinlichkeit der KHK bei 17%, bei 3 Punkten, bei 4 bis 5 Punkten bei 50%.
Also
es ist ein Tool. Es ist so schön der Score ist, es ist nicht Wort Gottes. Es ist ein Tool, eine Unterstützung in der täglichen Praxis.
Das wäre ja nochmal was, so eine Apple Watch, die mir dann sagt, deine momentane Klinik ergibt 73% Wahrscheinlichkeit für eine stabile KHK. Genau. Gut, also fassen wir zusammen. 3 und 4 ganz sicher CCTA. So, und 5 muss man dann halt gucken, je nach Klinik, ob da nicht auch eine andere Indikationsstellung angebracht wäre.
Ja.
Gut. Noch eine letzte Frage, vielleicht um das abzurunden an der Stelle. Wir reden die ganze Zeit, das muss man vielleicht nochmal betonen, über stabile, also chronische KHK. Natürlich keine akute, völlig logisch. Machen wir dann Unterschied bei Patienten, die sich neu damit vorstellen, zu jenen, bei denen sie bekannt ist?
Das ist eine schöne Frage. Also wenn man in die Datengrundlage des Marburger Herzscores reinschaut, dann ist es meines Wissens die einzige Studie, die sich auf die gesamte Population, die gesamte KHK-Population bezieht. Und selbst bei bekannter KHK war die Wahrscheinlichkeit, dass der Brustschmerz jetzt an der KHK selber liegt, nur bei 50%.
Mhm.
Mit anderen Worten, auch die bekannten KHK-Patienten haben es verdient, dass man nochmal genauer hinschaut.
Okay. So ein schönes Schlusswort, Herr Scherer.
Dankeschön.
Und wir haben sogar über Vortestwahrscheinlichkeit gesprochen.
Am Rande.
Am Rande, genau. Herr Scherer, das war eine Take-Home-Message. Wir haben alles abgerundet. Ich könnte ja mal wieder die Frage nach einem Cliffhanger versuchen.
Herr Nössler, Cliffhanger, ich weiß gar nicht. Sie sind von der 50 noch weit entfernt. Ich habe sie schon überschritten. Aber vielleicht können wir uns mal wieder mit einem urologischen Männerthema befassen.
Autsch. Wenn es sein muss, Herr Scherer, was macht man nicht für die sogenannte Vorsorge alles? Oder auch nicht? An dieser Stelle, also wir wissen, wohin die Reise gehen wird, beziehungsweise in welche Höhen. Und dann würde ich sagen, Herr Scherer, Ihnen vielen Dank an dieser Stelle, den Hörerinnen und Hörern, vielen Dank. Bleiben Sie alle fröhlich, gesund und Herr Scherer, ahoi, auf bald.
Machen Sie es gut.
Tschüss.
Tschüss.